Politisch, heute sind wir ganz politisch unterwegs. Jeder will frei sein. Ich denke, das ist ein Grundbedürfnis für jeden Mensch, oder? Und Thema Freiheit ist natürlich sehr vielschichtig. Zuerst denken wir, oder denken viele Leute eben an politische Freiheit. Menschen wollen nicht gern irgendwo unterjocht sein, fremdbestimmt sein oder irgendein totalitäres System oder Diktatur, diktatorische Obrigkeit, die sagt, was sie tun und lassen dürfen. Obwohl der Trend, wenn wir das in die Welt schauen, ist erschreckend, oder? China, Totalüberwachung, EU wird einmal mehr, Corona ist der ganz gewichtige Punkt für Freiheitsberaubung, sprich Impfung und so weiter und so fort. Also der Trend in dieser Welt geht in die andere Richtung. Warum? Es ist Endzeit, der Antichrist, der Vertreter der Macht des Teufels, der ist nicht gekommen, um uns frei zu machen, sondern sein Regime ist Unterdrückung, Gewalt und bis hin zum Tod. In der Bibel haben wir im Alten Testament drei Musterbeispiele für politische Unfreiheit oder Unterdrückung. Wer weiß, gerade spontan, ganz krasse Beispiele natürlich, Alte Testament. Ägypten, genau, Nebukadnezar, Römer. Ja, gehört zu Babylon, gehört zu Nebukadnezar eigentlich, ja. Genau, also die drei, genau. Eben Ägypten natürlich ganz krass, das ganze Volk zog freiwillig nach Ägypten, war ein Segen für Ägypten. Im Prinzip hat die Israeliten, die 80 Personen, vorweg natürlich der liebe Mann, der Josef. Also Gott hat Ägypten gerettet durch den Josef. Und dann 400 Jahre später so sehr unterdrückt, dass sie die Kinder ermordete, das ganze Volk nach Freiheit schrie. Kennen wir alles die Geschichte? Dann die griechisch-römische Besatzung zur Zeit Israels. Ja, das ist eigentlich das dritte erst. Das zweite babylonische Wegführung des Volkes aus dem eigenen Land. Grund, warum? Gericht Gottes über Götzendienst, über totalen moralischen Zerfall, Götzendienst, Unglaube. Und also Gericht Gottes. Und die dritte Geschichte war dann die griechisch-römische Besatzung Israels zur Zeit Jesus. Genau. Aber eben Freiheit bedeutet eigentlich viel mehr. Oder was ich jetzt unter Freiheit hauptsächlich, was mir wichtig ist, viel mehr als diese äußere politische Variante. Sind wir frei heute? Sind wir frei? Sind wir wirklich frei? Hier kann jeder tun lassen, was er will, also abgesehen von der Freiheitseinschränkung des Nächsten. Generell gilt das Gesetz im Geistlichen wie Natürlichen. Meine Freiheit hört dort auf, wo ich die Freiheit meines Nächsten anfängt. Also Freiheit hat immer eine Grenze, auch im Geistlichen wie im Sozialen. Ja. Dort hört meine Freiheit auf. Also wir sind absolut frei, gibt es nicht auf dieser Welt. Aber was heute, wo ist unsere ganz massive Einschränkung von Freiheit oder ja, Begrenzung von Freiheit? Nicht geistlich, sondern weltlich gesehen. Wo ist heute unsere ganz gravierende Einschränkung oder Beschränkung von persönlicher Freiheit oder Individualismus will ich nicht sagen, das ist schon negativ. Sondern, nee. Was schränkt uns ein? Zum Beispiel? Ja, klar. Gesetze des Zusammenlebens, aber im Prinzip unser Arbeitsleben zum Beispiel. Wie viele Leute sind lebens- und allein und das Leben zu unterhalten, also Geld verdienen, Arbeitswelt. Wie viele Leute sind Sklaven von ihrem Job? Die sind nicht wirklich frei, du bist Sklave, du bist im Hamsterrad drin. Das merkst du dann erstmal richtig, wenn du rauskommst, zum Beispiel in die Rente. Zum Beispiel drum. Genau. Wir sind alle im Hamsterrad drin, oder fast alle, um unser Lebensunterhalt zu verdienen, unser Leben überhaupt materiell zu gestalten. Es sei denn, es ist jemand so bescheiden, dass er fast nichts braucht. Ja, klar, hängt von dem ab. Gut, es gibt schon diese Aussteiger. Aber auch selbst da, irgendwo ist da die Grenze beim Ausstieg, oder? Aussteiger auf Kosten der Gesellschaft. Haha, toll. Ja, klar, haben wir genug. Andere müssen für dich, du musst für andere mitschuften. Sozialpolitisch, okay, nur als Andeutung. Ja. Aber wir sind wirklich. Ja, ja. Äußere Freiheit, totale Freiheit. Ja, total, eben wieder immer die Einschränkung gegenüber. Er durfte. Ja, ja. Sollte ihn bewahren, genau. Ja.
Im Geistigen gibt es auch Gesetze, dass man auch
nicht frei ist. Ja, das kommt schon noch.
Ich wollte nur sagen, es kommt darauf an, wie meine Freiheit definiert. Also Freiheit heißt ja nicht, den ganzen Tag nichts schaffe oder die immer nur tun, was er könnte, was er will. Also so
ja.
Sehen es viele Leute, aber das ist es ja nicht. Also weil wenn ich tue und das, was ich will und wann ich will, dann schade ich letztendlich meistens nicht mehr irgendwann.
Aber, ja. Ich glaube, das, was du vorhin meinst, ist ja schon richtig. Die meisten sind Sklaven, eigentlich dieses Wunsches, das in uns reingerichtet wird, ne? Du musst viel haben, wenn du viel hast, bist du glücklich, weil Besitz macht glücklich.
Genau.
Du bringst Sicherheit im Leben und sonst irgendwas. Ne? Und das ist eigentlich ein Trugschluss.
Sklave unserer Konsumgesellschaft, ganz genau, das ist der Trugschluss. Im Prinzip dient sehr viel diesem Götze Mammon oder Sicherheit, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht die totale Freiheitsberaubung, aber es ist wirklich für viele Leute ist das wirklich ein Hamsterrad. Mit 2, 3 Jobs, je nachdem, gehen wir in die USA, da sind so viele arme Leute, die halbe Gesellschaft ist am unteren Einkommensbereich. Oder? Und die müssen gucken, wie sie ihr Leben. Frauen, alleinerziehende Frauen mit 2, 3 Kindern, fast unmöglich, ohne Sozialamt und die staatliche Unterstützung, die kriegen ihr Leben nicht durch. Also eben, Arbeit, Beruf, Geld verdienen, Lebensunterhalt sichern, kostet viel Zeit, viel Energie und viel Einschränkung an persönlicher Freiheit. Das ist so. Und wenn ich im Job drin bin und habe Verantwortung, dann kann ich nicht sagen, Montag, oh, morgen habe ich keinen Bock, ihr könnt mich alle mal schön, ich genieße jetzt meine Freiheit und weiß ich was und geht jetzt. Nee, dann gibt es nicht, oder? Muss dein Mann stehen oder deine Frau. Also viele Menschen sind ja Sklaven in ihrem Arbeitsplatz. Aber es geht mir eigentlich heute natürlich logischerweise nicht um diese äußere oder soziale Freiheit, sondern die innere Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wenn Jesus oder Paulus von Freiheit geredet hat, ging es eigentlich immer nur um diesen Aspekt. Ja, politische Freiheit war bei Jesus überhaupt kein Thema, auch bei Paulus nicht. Im Gegenteil. Er sagt sogar, wenn du als Sklave in deinem Stand Sklave bist, dann versuch nicht, wenn du kannst frei werden, okay, aber versuch nicht mit Gewalt frei zu werden zum Beispiel. Bleib in dem Stand, du bist innerlich frei durch Christus. Ja. Genau. Ja. Ja. Gib mir mal die Flasche. Genau, ja. Also innere Freiheit ist eigentlich total unabhängig von der politischen Freiheit bzw. der äußeren. Bei Mose natürlich, Ägypten, da ging es zuallererst um politische Freiheit, ja, die Gott dem Volk Israel schenkte. Hat es nicht verdient, sondern Gott hat es ihnen geschenkt. Es war Gnade von Gott. Aber gleichzeitig bekamen sie auch einen ganz schweren Zuchtmeister. Mit dieser Freiheit verbunden bekamen sie einen schweren Zuchtmeister. Wovon rede ich? Vom Gesetz, von den Geboten. Und dabei natürlich ganz besonders im Speziellen von den Gottesdienstordnungen, Tempeldienst. Aber diese Ordnung sollte natürlich eben keine absolute Freiheit, sondern Ordnung im sozialen und damals bei Mose auch im religiösen Zusammenleben. Die sollten das Volk helfen, Gerechtigkeit, Wahrheit, und Sündhaftigkeit zu erkennen, Sünde zu erkennen. Eine Vorbereitung auf das, was dann später Jesus wirklich brachte, die Freiheit davon. Und sie sollten das wirklich auch als Volk erkennen. Aber die Zeit eben für diese innere Freiheit war noch nicht reif. Jesaja 61 bringe ich später, Zusammenhang mit Lukas. Was hat Jesus getan? Wie hat er diese Freiheit, ja, im Prinzip aus Jesaja 61,1 oder sein Dienst angefangen, ja? Wo Jesus in den Dienst gegangen ist, was hat er gemacht? Wie hat er diese Freiheit demonstriert? Krankheit geheilt, von Dämonen befreit, von geistiger Fremdherrschaft befreit, Wahrheit gepredigt, also den Leuten Augen geöffnet von Irrtum, von religiöser Lüge, vom falschen religiösen System, hat sogar Tote auferweckt und sogar die Macht und die Endgültigkeit des Todes besiegt, also freigesetzt von der Furcht des Todes. Er hat hauptsächlich die Menschen vom falschen religiösen System befreit. Und, oder indem er den Gehorsam des Glaubens aufgerichtet hat. Das religiöse System, du musst Gebote befolgen, du musst opfern, du musst. Und Jesus hat den Gehorsam des Glaubens aufgerichtet. Das ist diese zwei ganz entscheidende Pole. Summa summarum, er hat mal so ganz vorweg die Menschheit vom Joch der Knechtschaft des Teufels befreit. Er führt den Glaubenden hinaus aus der Finsternis des Reichs des Teufels in das Licht des Reiches Gottes. Und das ist echte innere Freiheit. Und nur so kann innere Freiheit funktionieren, zustande kommen. Aussagen von ihm dazu, er hat gerade so eine Bibelwort im Petto, ganz bekannt natürlich Johannes 8, 32 bis 36. Die Wahrheit macht frei. Genau, ich glaube, das ist im Zusammenhang. Habe ich aber nochmal irgendwo. Das ist Freiheit. Johannes 8, 32 bis 36. Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, so weit eigentlich mal nur. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Jetzt müssen alle schreien. Falsche Frage. Sondern?
Ja.
Danke. Und die Antwort wisst ihr dann auch. Er ist die Wahrheit. Johannes 10, 24, folgende. Johannes 10, 24, folgende. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen und sprach, ich habe es euch gesagt, ihr glaubt nicht, die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Nochmal eine. Ich und der Vater sind eins. Auf und steinigten sie, 10, 24. Meine Schafe hören meine Stimme eigentlich. Und das ist gegangen. Also die Stimme, seine Stimme zu hören, heißt oder bedeutet, an ihn glauben, ihm gehorsam zu sein, ihn als Messias anzuerkennen, zu erkennen, ja, der den Menschen wirklich Zugang zur Freiheit verschafft. Übrigens, Jesus hat das Volk nicht vom Gesetz des Mose befreit, sondern grundsätzlich die Betonung darauf, einmal er hat die falsche Praxis der Schriftgelehrten und Pharisäer angeprangert und er hat das Gesetz erfüllt, insbesondere natürlich vom Gesetz. Manche Gesetze sind im Alten Bund genauso wie im Neuen. Erste Gebot, soll ich Gott den Herrn lieben. Aber insbesondere, wovon hat er sie, oder was hat er erfüllt vom Gesetz? Den Opferdienst im Tempel. Davon hat er sie total freigesetzt. Weil der Tempel wurde dann auch später zerstört. So, jetzt nochmal. Also nochmal vielleicht zusammenfassen, oder ein bisschen ausführlicher, was man bis dahin gesagt hat. Warum die Frage nach Freiheit? Warum das tiefe Bedürfnis des Menschen nach Freiheit? Ist jemand gern unfrei, versklavt? Es sei denn, der kennt nichts anderes. Dann hat er Angst vor der Freiheit. Freude? Warum? Warum dieses tiefe Bedürfnis des Menschen nach Freiheit? Ich denke, das hat Gott in uns hineingelegt. Adam und Eva waren frei. Gott hat uns einen freien Wille gegeben. Und deswegen dieses tiefe Bedürfnis. Er hat uns so erschaffen. Ein freies, selbstbestimmtes Wesen, Gott gleich, souverän, selbstbestimmend, fähig und befähigt, freie Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Roboter, zu einem Computer, zu einer Maschine. Selbst ein intelligenter Computer, der kann nur auswählen aus ganz vielen Möglichkeiten, die sein Programmierer ihm vorgibt. Und das sind seine Grenzen. Der kann niemals, gut, er kann aus verschiedenen Varianten auswählen, aber nach verschiedenen Kriterien. Aber niemals kommt es dieser Freiheit gleich, wo ein Mensch hat. Aber Gott, sein Schöpfer, ist Liebe. Und diese Liebe hat er auch in den Menschen hineingelegt. Denn Liebe funktioniert niemals aus Zwang, Druck, Gesetz, durch Kontrolle oder Manipulation, sondern Liebe ist immer freiwillig. Ihr kennt alle diese Evangelium vom TLR. Cups and Cookies, da ist das eigentlich, kommt das sehr gut durch, oder? Liebe funktioniert nur freiwillig und nicht als Zwang. Liebe heißt dann aber immer auch Selbstbegrenzung, Selbstkontrolle bis hin zur Selbstaufopferung der totalen Freiheit. Um der Person willen, die ich liebe, bin ich bereit, auf irgendwelche Gewohnheiten, hoffe ich doch, schlechten Gewohnheiten, irgendwelchen, weiß ich was, schädlichen, der Beziehung schädlichen Aktivitäten zu verzichten. Also Liebe heißt einmal ein Stück Selbstbegrenzung, Selbstkontrolle der totalen Freiheit. Genau um der Person willen, die ich liebe. Ein anderes Wort, vielleicht für Liebe ist Hingabe. Beispiel dafür, das einfachste Beispiel, das natürliche Beispiel für Liebe. Schaut Miriam, der Micha, Emmy, Felix, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, oder? Wie viel nehmen sie da in Kauf an Selbstaufopferung, an Bequemlichkeit, wo sie aufgeben? Aus Liebe zu diesem Kind. Wenn jemand das Kind nicht liebt, wird er es abgeben bei der nächsten Babyklappe oder gerade in den Mülleimer schmeißen, erleben wir leider alles auch. Aber das ist wirklich der beste Beweis, dass der Mensch bereit ist, aus Liebe ganz viel zu opfern und aufzugeben und Freiheit wirklich selbst, ja, aus freien Stücken sich zu begrenzen. Ja. Ich denke, das ist bei seelisch gesunden Menschen so selbstverständlich, dass man seine Kinder liebt, oder? Und sogar nicht nur, wenn sie klein sind und neugeboren, sondern eben sie ist Pony, wenn sie da um ihren ältesten Sohn kämpft, geistig kämpft, seelisch kämpft, mit allem drum und dran, sie liebt ihn halt immer noch, es bleibt halt immer noch das Kind. Das ist eine Liebe, die ist eigentlich ja, so was Starkes. Ja. Und die Liebe kommt immer aus dem Herzen heraus und ist zu allem Guten bereit und will für das Kind immer nur das Beste. Ja. Und genauso ist Gott, ich liebe, Gott ist Liebe. Daran können wir wirklich unsere Vorstellung machen von der Liebe Gottes, also von diesem pauschalen Aussage, Gott ist Liebe. Ja. Gott will immer nur unser Bestes und hat alles gegeben, hat sich selber aufgeopfert in Jesus, damit wir genau Zugang dazu haben. Ja. Und genau in dieser Liebe hat natürlich Gott Adam und Eva auch geprüft. Ja. Liebt der Mensch mich tatsächlich, so wie ich ihn liebe? Das war seine Frage. Ist er bereit, um der Liebe willen mir zu gehorchen? Das ist immer der Punkt. Ist er bereit, um der Liebe willen, meinetwegen, weil er mich liebt, mir zu gehorchen, sich mir unterzuordnen? Jesus sagt immer, und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, ganz einfach, wer mich liebt, der gehorcht mir. Ja. Dabei geht es nicht um Kadergehorsam, wie beim Militär oder irgendein totalitäres Regime, sondern es geht um freiwillige, unberechnende Hingabe aus dem Herzen heraus. Das ist Liebe. Und dann denke ich, kennen wir alle diese Tragik im Paradies mit den zwei Bäumen. Ewiges Leben auf der einen Seite, auf der anderen Seite Erkenntnis von Gut und Böse. Die Entscheidung des Menschen fiel unter Mithilfe der Schlange gegen das Gebot Gottes aus, nach dem Motto, warum soll ich Gott lieben und mich dadurch begrenzen? Ich will lieber selbst Gott sein und festlegen, was Gut und Böse ist oder erkennen, was Gut und Böse ist, beziehungsweise dann auch bestimmen, was gut und böse ist. Sind wir heute voll drin in dieser Zeit, dieser Endzeit, wo der Mensch die Vorgaben Gottes total auf die Seite schiebt und selber bestimmt, was gut und böse ist. Keine Fernsehserie mehr bald inzwischen, kein Film, wo nicht irgendwelche Schwule und Lesbe voll mit drin sind und voll integriert. Die Maßstab Gottes total auf Seite geschoben. Und verdreht, falsche Liebe ganz anders definiert. Ja, das ist das Problem von Menschen generell nach wie vor bis heute. Oder? Warum soll ich Gott lieben und mich dadurch begrenzen? Ich will lieber selbst Gott sein und selbst bestimmen, was gut und böse ist. Resultat kennen wir auch. Was ist passiert? Der Bruch der Liebesbeziehung mit Gott. Verlust des ewigen Lebens, sowohl körperlich wie auch geistlich. Verlust der Unschuld, kam Schuld ins Spiel, und Verlust der göttlichen Freiheit. Das heißt, Verlust des unbeschwerten Zugangs zu Gott, Abbruch der Beziehung. Und, tragischerweise, auch Verlust der Autorität über die Schlange, die ja mitgeholfen hat, ja sogar Versklavung unter die Macht des Teufels, weil er ihr gehorcht hat, anstatt Gottes Gebot zu achten. Verlust der Fähigkeit zur Bewahrung der Schöpfung, Detlef hat es angesprochen vorher. Verlust dieser Fähigkeit, das heißt, ja, unsere Schöpfung ist so, wie sie halt jetzt ist. Ja. Problem ist das, die Grünen wollen die Schöpfung wieder aufrichten, bewahren, aber es wird niemals gelingen ohne Gott, weil sie sich selber gar nicht Herr sind. Weil sie die Schöpfung anbeten als Gott und nicht Gott, der sie wieder aufrichten könnte. Wird er auch machen.
Ja. Aber alles, was wir aus menschlicher, fleischlicher Kraft versuchen, gebiert den Tod.
Richtig. Ja, es ist aus dem Fleisch. Und Fleisch ist immer wieder den Geist. Also und noch vieles mehr, da könnte man noch vieles aufzählen, was der Mensch alles verloren hat durch diesen Ungehorsamsakt im Paradies. Ich habe ja weit ausgeholt, aber da denke ich, ist einfach ganz wichtig, das Verständnis des Zusammenhangs von Freiheit und Liebe ist ganz wichtig, um Freiheit wirklich richtig zu erkennen, zu definieren. Worum geht es bei Freiheit? Ja? Freiheit und Liebe gehören ganz eng, sind ganz eng miteinander verbunden. Dann die Frage, wie ging es weiter mit der Menschheitsgeschichte? Okay, das Dilemma ist da, wie ging es weiter? Mord und Totschlag, Abfall immer schlimmer. Gott hat diese Situation des Menschen so sehr geschmerzt, ja sogar bedauert. Gott bedauert, dass er den Menschen erschaffen hat. Man muss vorstellen, absolute Autorität, die höchste Autorität bedauert sein eigenes Handeln. Eigentlich unglaublich, ja? Weil dieser Mensch durch diesen Sündenfall so tief in diese dämonische Gebundenheit hineingekommen ist, ja, dass er sich sogar mit dämonischen Mächten körperlich vereinigt hat und irgendwelche Halbdämonen und Halbmenschen gezeugt hat. Dämonen mit Menschen. Ja? Dass er wirklich nur noch eine Lösung sehr hat: Sintflut. Auslöschung der ganz großen Masse dieser Menschen und eben bis auf 8 Menschen, Noah und seine Familie, die Gnade vor ihm gefunden haben. Danach fand er einen Mann namens Abraham, der war anders. Dem hat er sich offenbart und er hat Gott seine Liebe bewiesen, indem ihm geglaubt hat, nicht nur geglaubt, gegangen ist, geglaubt und gehorcht hat. Das gehört immer zusammen, diese zwei Begriffe. Kommt zum Schluss auch nochmal, geglaubt und gehorcht, also gegangen, gemacht. Abraham hat seine Heimat verlassen, um Gott zu folgen und in unbekanntes Land, wusste nicht, was kommt, aber aus Glauben ist er diesen Schritt gegangen. Er hat die Welt verlassen, würde man heute sagen, um eine bessere Heimat mit Gott zu finden. Hebräer 11, 8 bis 10. Seht das ganz schnell? Oh, Entschuldigung. Hebräer 11, 8 bis 10. 8 bis 10, 9, 1 vorher noch. 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Also das ist schon Glaubensmut. Das ist nicht so easy. Einfach jetzt geh halt mal und guck, wo du hinkommst. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also hier schon so weit, ja. Schon prophetisch eigentlich hat er nie selber erlangt. Ja, die werden wir erst erlangen, wenn Jesus wiederkommt. Aber schon ganz prophetisch hat er hier etwas erwartet, was vom Himmel ist, übers Irdische hinaus. Okay, aufgrund seines Glaubensgehorsams fand er Gnade und Gunst bei Gott. Mit der Verheißung, dass seine Nachkommen über Isaak zum auserwählten Volk werden sollten, waren somit die Israeliten des Volk Gottes frei? Waren sie frei? Er ja. Er ja, seine Nachkommen. Keinesfalls. Keinesfalls, ja, über Isaak, weil er war glaubensgehorsam. Er hat ein Stück Freiheit erlebt, weil er diese Welt verlassen hat. Seine Nachkommen, er nicht. Vielleicht noch Isaak und Jakob, und dann war es aber ganz schnell vorbei. Waren sie innerlich verändert? Wäre vielleicht eine bessere Frage gewesen. Waren sie anders als die übrigen Völker? Sie sollten anders sein, aber sie waren es nicht. Genau. Also innerliche Freiheit, keine Spur davon. Im Gegenteil, wie gesagt, sie wurden ja später sogar als Volk äußerlich politisch versklavt unter die Ägypter, sodass sie dann irgendwann nach 400 Jahren zum Herrn schrien in ihrer Verzweiflung, er solle sie befreien, was er dann doch auch durch gewaltige Taten und Wunder vollbracht hat. Aufgrund natürlich der Verheißung an Abraham. Als Zeichen ihrer politischen Freiheit, was war denn das Zeichen, dass sie politisch dann frei waren oder von Gott geforderte Zeichen? Das war die Volkszugehörigkeit, aber das Zeichen der Befreiung, das war die Taufe. Durchs Meer hindurch, gerettet von der Macht der Ägypter. Und sogar die Nachfolgegeneration, trotzdem keine innere Freiheit, versklavt unter die Sünde, missfallen, gemeutert, gemurrt, gezweifelt an Gott, an der Verheißung und. Sogar Gott sogar so sauer wurde auf sein eigenes Volk, dass er sagte, bis auf zwei Mann soll keiner ins verheißene Land kommen. Also da sehen wir, null innerliche Freiheit, null geistige Freiheit, sondern nach wie vor die alten Menschen, Ägypten, viele sagen Ägypten in ihnen, genau. Sogar die Nachfolgegeneration, die eingezogen ist, wurde im Jordan getauft auf diese politische Freiheit hin, oder? Also, dann bekamen sie als Volk die Gesetze, die Gebote Gottes, worin sie erkennen sollten. Was sollten sie erkennen, auch mit diesen Geboten, mit diesen Gesetzen? Was war der Hauptpunkt? Was sollten sie lernen? Nochmal? Das?
Dass sie es nicht halten können.
Ja.
Ich glaube auch den freien Willen richtig zu benutzen. Oder
die
Freiheit richtig zu benutzen, nämlich zu wählen, was gut ist.
Ja. Vor allen Dingen sollten sie Gottesfurcht lernen. Diesen Gott zu fürchten, weil er einfach ein heiliger Gott ist, weil er ein gerechter Gott ist. Und Gottesfurcht bewahrt vor Sünde, vor dem Bösen. Ein Heiliger, dass Gott ein Heiliger, eigentlich ein unnahbarer Gott ist. Ja. Sie sollten lernen, wie wichtig der Gehorsam ist und auf der anderen Seite, wie verheerend, fatal die Auswirkungen des Ungehorsams sind. Fluch, Segen. Gottesfurcht, das ist die Haltung, die sie davor bewahren sollten, unter den Fluch zu kommen. Und vor allen Dingen natürlich auch Götzendienst zu verabscheuen, genau. Sich andere Götter zu erwählen, die nicht Gott sind und es nur falsche Götter sind. Sie sollten dann lernen, den Gott mit ganzem Herzen zu lieben und zu gehorchen. Erstes Gebot, auch im Alten Bund, oder? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Ganzem Gemüt. Da sie aber im Großen und Ganzen innerlich unfrei und unverändert unter der Herrschaft des Teufels waren und blieben, gelang ihnen das natürlich nicht. Ihr Gehorsam war auf das Opfer für ihren Ungehorsam fixiert. So kann man Gehorsam auch leben. Für den Ungehorsam Opfer zu bringen. Allerdings nie das, was Gott wirklich wollte. Ich bin satt eurer Stiere und eurer Böcke, die ihr mir opfert, und ich hasse euren Götzendienst, ja, sagt Jesaja. Ja, Jesaja sagt, ja. Ich bin das satt. Genau, Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Ja. Anstatt war auf Opfer fixiert für ihren Ungehorsam, anstatt darauf, dem Herrn von ganzem Herzen und mit aller Kraft zu lieben. Also die wahre Ursache ihrer Unfreiheit und Gebundenheit war nicht beseitigt. Die Sünde wurde lediglich mit Hilfe von Blut zugedeckt, bis auf das Kommen ihres verheißenen Messias Jesus. Jetzt zu Jesus. Also Messias, das ist der Ausweg, das ist die Lösung. Und dummerweise waren sie natürlich gerade wieder politisch unterdrückt durch die Römer, durch die Griechen. Ja, deshalb meinten viele, dieser Messias muss sie von der politischen, von der äußeren Freiheit erlösen. Und das war aber absolut nicht der Plan Gottes. Jesus hat sich überhaupt nicht politisch in irgendeiner Form groß geäußert oder darum gerungen oder das schon gar nicht, sondern er ist gekommen, um sie von der Macht der Sünde, von der Macht, von der Sklaverei des Teufels zu erlösen, frei zu kaufen. Tragischerweise haben sie ihn als Volk nicht erkannt und so blieb diese Freikauf, diese Erlösung nur auf Einzelne beschränkt. Mit seinem Blut hat er uns freigekauft aus der Versklavung vom Teufel und von der Macht der Herrschaft der fleischlichen Begierden. Versuchung, Begierde, Sünde, Tod. Indem er uns erlöst hat, freigekauft hat, erneuert hat, die Freiheit geschenkt hat, über unsere Begierden zu herrschen, sind wir nicht mehr Sklave der Sünde. Wir können uns freiwillig unter die Sünde versklaven lassen, aber wir haben Macht, Entscheidungsfreiheit, diese Begierde auch zurückzuweisen, zu kreuzigen. Er hat die Macht der Sünde gebrochen, uns die Freiheit geschenkt, über die Begierde zu herrschen. Mit uns meine ich natürlich immer, wen meine ich mit uns? Die wiedergeborenen Gläubigen. Sowohl aus den Juden wie auch aus den Heidenvölkern. So, jetzt ein paar Aussagen von Jesus über Frei und Freiheit. Lukas 4, 18. Das war das, was ich vorhin schon erwähnt habe, was Jesus ganz am Anfang proklamiert hat, als sein Dienst angefangen hat. Zitat aus Jesaja, mit dem er hier seinen Dienst ankündigt. Das ist sowas Gewaltiges, diese Aussage, da steckt so viel drin. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und die Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszuführen. Zweimal Freiheit. Weiter. Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das war es, glaube ich, oder? Das Zitat aus Jesaja 61, 1, oder? Und zwei, genau. Genau. Ja. Also zu Beginn des Wirkens. Ja. Und vor allen Dingen, was hier auch drinsteckt, in dieser Aussage, die Antwort auf die Frage, wie Freiheit überhaupt nur möglich ist. Wie ist Freiheit überhaupt nur möglich? Wer wirkt Freiheit? Wer führt in die Freiheit? Wer erhält Freiheit? Wer bewahrt Freiheit? Der Geist des Herrn. Ohne Heiliger Geist keine echte Freiheit. Der Geist des Herrn, das galt für ihn, das gilt für jede wiedergeborene Christ. Ich denke, das ist eine ganz gewaltige Aussage. Leben im Geist, in Verbindung mit dem Geist, in Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist Gottes übermittelt Freiheit, führt in die Freiheit, schenkt Kühnheit, ja? Auch Kühnheit zum Zeugnis, Kühnheit, Jesus zu bekennen, Kühnheit auch Kraft zur Selbstbeschränkung, zur Selbsteinschränkung. Gibt die Liebe, der Geist Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch die Liebe. Also in dieser Liebe müssen wir uns einmal wieder selber beschränken, selber aufopfern, hingeben. Wirkt alles unter Mithilfe vom Heiligen Geist natürlich. Das sehen wir dann auch ganz deutlich, diese Kühnheit in der Apostelgeschichte. Pfingsten war der Wendepunkt von? Was war vor Pfingsten? Wie waren die Jünger? Was haben sie gemacht? Eingeschlossen, versteckt, vergraben, geschwiegen. Und dann kam Pfingsten, Heiliger Geist. Dann konnte ich den Mund zuhalten. Dann gingen sie raus in die Öffentlichkeit, habe Jesus bekannt, habe Jesus bezeugt, habe einfach Freude pur, ohne Angst, megamäßig. Das sehen wir wieder, Beweis, oder? Was der Heilige Geist ist, die Kraft, die Freiheit bringt, die Mut bringt, die Kühnheit bringt. Ganz, ganz drastisch vor Augen geführt, oder? Ja, genau. Fing an mit Petrus und Johannes und dann natürlich Paulus später, der sich von den schlimmsten Verfolgern der Glaubensfreiheit zum vehementesten Kämpfer für die Freiheit veränderte. Paulus war der schlimmste Verfolger genau dieser freien Christen, dieser mutigen Zeugen von Jesus, und er hat sich wirklich als schlimmste Verfolger, extremste Verfolger, er ist ihnen nachgereist, um sie zu ermorden, um sie auszurotten, zu bekämpfen. Und eine Begegnung mit Jesus, und der war der vehementeste Kämpfer für die Freiheit, für Leben im Geist, für Wiedergeburt. Der Heide-Evangelist, wissen wir alles, oder was dieser Paulus da alles wirklich gewirkt hat und vollbracht hat, ohne Furcht vor Verfolgung. Wie oft ist er verfolgt worden? Fast nur auf Verfolgung, immer auf der Flucht, und immer mutiger ist er geworden, anstatt ängstlicher, und hat sich einschüchtern lassen. Römer 6, 18 bis 23. Und auch die Theologie, die Lehre, ja, über diese Freiheit, ist natürlich Paulus derjenige, der sich das bis aufs i-Tüpfelchen auseinander dividiert hat und im Detail erklärt und immer wieder darauf hinweist. Römer 6, 18. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ja, das ist ein Widerspruch, oder? Wenn er das formuliert. Ihr seid frei von der Sünde, ihr seid innerlich frei, aber doch nicht frei, sondern ihr seid gebunden an die Gerechtigkeit. Ihr seid gebunden an Gott. Ohne Gott geht nichts. Ihr braucht Gott, ihr braucht den Heiligen Geist. Weiter. Kommt noch. Genau, Ausklave. Kommt noch, ja. Genau. Ja. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt hat. Ihr wart früher versklavt. Ja? Versklavt unter Unreinheit der Sünde, ja, gestellt habt. So stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Verfügung, zur Heiligkeit als Sklaven. Stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Verfügung, zur Heiligkeit. Also auch hier nicht totale Freiheit, sondern zur Heiligkeit. Dazu sind wir berufen. Ihr sollt heilig sein. Ihr sollt gemäß dem Gesetz des Geistes euch verhalten, leben. Genau. Ihr sollt euch zur Heiligkeit zur Verfügung stellen. Und zwar das nicht als Sklave, wirklich fast zwanghaft, oder? Notwendig, absolut notwendig, sagen wir so. Ja. Weiter, ne? Bis 23. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. War keine Gerechtigkeit da. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also er beschreibt diesen Herrschaftswechsel, vorher Sklave des Fleisches, der Sünde, jetzt soll man Sklave der Gerechtigkeit sein, der Gerechtigkeit verbunden, Gerechtigkeit über alles lieben, ja, im Heiligen Geist leben, wirken und so weiter. Genau, Ergebnisgerechtigkeit, Heilung, ewiges Leben. Römer wiederholt das eigentlich nochmal, 7, 1 bis 6. Römer 7, 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, jetzt kommt das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht vom Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes heiratet. Geht es da in erster Linie um Ehe, Mann-Frau-Beziehung oder worum geht es denn da in erster Linie? Das ist ein Bild. Genau. Genau. Ja. Paulus gebraucht diesen Ehebund, genau, um ihn als darzustellen, Gesetz und Freiheit, Gesetz des Geistes, Gesetz des Wortes, Gesetz Mose und Gesetz der Freiheit. Weiter, so seid auch ihr getötet. Ja, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz, so seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Weiter. Ja, das ist ein wenig schwierig formuliert da bei dieser Übersetzung. Vers, was habe ich, 7, 1 bis 6, ja doch, genau. Jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht dem Alten des Buchstaben. Genau. Wenn dein Mann gestorben ist, der Alte, der Buchstaben des Gesetzes, dann bist du frei, diesem Neuen zu dienen, sodass wir dem neuen Geist dienen und nicht mehr dem Alten. Wir sind frei von diesem Buchstaben des Gesetzes, befreit zur Herrlichkeit des Gesetzes des Geistes, der Liebe, der Unterordnung, der Hingabe an den Heiligen Geist. Wir sind frei, wirklich in dieser Freiheit im neuen Bund, genau, im neuen Bund hineinversetzt. Getötet. Also dem Gesetz gegenüber Tod, getötet durch das Kreuz Jesu, den Leib Jesu, sagt er, sind wir diesem alten Bund gestorben. Aber gleichzeitig sind wir Eigentum geworden dem auferstandenen Christus, um dem neuen Wesen des Geistes zu dienen. So heißt es in meiner Übersetzung. Ich denke, das ist eigentlich viel einfacher zu verstehen. Ja. Wir sind durch den Leib Jesu, durch das Kreuz Jesu getötet, dem Buchstaben des Gesetzes, und gleichzeitig Eigentum geworden dem auferstandenen Christus, dem neuen Wesen des Geistes zu dienen. Also erfüllt mit dem Heiligen Geist, um gute Frucht zu bringen. Dann Römer 8, 1 bis 4. Römer 8, 1 bis 4. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, habe ich vorhin gesagt. Eigentum geworden, dem auferstandenen Christus, um dem Wesen des Geistes zu dienen. Keine Verdammnis mehr. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist ein ganz bekannter Vers. Ja, weiter. Denn das dem Gesetz unmöglichen, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, Also Gott hat die Sünde im Fleisch in Jesus Christus verurteilt, abgestraft durch den Tod Jesus am Kreuz. Ja. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Jesus hat damit die Forderung des Gesetzes erfüllt für uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also nur, das ist nur erfüllt, wenn wir nicht im Fleisch leben, sondern wenn wir im Geist leben. Dann ist das erfüllt. Weiter. Vier war schon, okay. Also die Gerechtigkeit, die das Gesetz eigentlich gefordert hat, kann nur durch und in Verbindung mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Niemals als durch Befolgung des Gesetzes selber, sondern nur, beziehungsweise wenn du mit dem Heiligen Geist das Gesetz erfüllst, dann ist es erfüllt, ja. Aber niemals ohne den Heiligen Geist kann diese Forderung des Gesetzes nicht erfüllt werden, sondern erst im Wesen des neuen Bundes. 8, 5 bis 9. Was hast du für einen Römer oder was hast du auf dem T-Shirt? 8,37. Ja, so weit komme ich, glaube nicht. Okay, 8, 5 bis 9. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Logisch, oder? Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Also was heißt es mit anderen Worten? Wenn du nicht wiedergeboren bist, no chance auf Errettung, auf geistliches Leben. Wiedergeburt des Fleisch kann sich nicht dem Geist Gottes wenn habe ich jemanden kriegt, der ist nicht sein, kann sich nicht, bekehrt sich niemals, sondern das Fleisch muss sterben, das heißt mit anderen Worten. Und der Geist, du musst im Geist verpflichtet werden, der Geist muss in dir wohnen, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Das Fleisch gibt es nur einen Weg, es gibt keine Bekehrung für Fleisch, es gibt nur Tod für Fleisch. Identifikation mit Christus am Kreuz. Weiter. Römer, wo sind wir? 9 noch, ja? Ah, da ist ja, ihr aber seid. Ja, ja. 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 Der ist nicht sein, genau. Dann 8, 14 bis 16. 8, 14 bis 16. Denn so viele durch den Geist Gottes, wieder Geist Gottes, geleitet werden, Pony hat es vorhin schon mal erwähnt, das sind Söhne Gottes, Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist also eine gewaltige Aussage. Die muss man einfach wirklich verinnerlicht haben in Fleisch und Blut. Ja. Kinder Gottes und nur durch den Geist Gottes. Wir sind frei, nicht frei zu sündigen, sondern wir sind frei von der Macht der Sünde, frei von der Strafe der Sünde, die den Tod bedeutet. 8, 14 bis 16. Dann habe ich noch 8, 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Also schwach sind wir immer noch. Das ist keine Frage vom Fleisch oder vom Geist, sondern diese Schwachheit, leider, ja und nein, ist manchmal positiv, manchmal negativ. Paulus rühmt sich als sehr positiv, denn wenn ich schwach bin, wenn ich menschlich, fleischlich schwach bin, dann bin ich stark im Geist. Nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Was meint er da damit?
Zungengebet.
Zungengebet, denke ich auch. Wir bauen uns im Geist, wenn wir schwach sind, wenn wir Angriffe haben, im Glaube, wenn wir müde sind. Wir bauen uns selber durchs Zungengebet. Immer wieder und wieder sage ich es, Leute, betet viel mehr in Zunge. Wenn er eine Glaubenskrise oder Schwäche oder fängt an in Zunge zu beten. Hier bringt er das am Ende von dieser riesen Abhandlung, ja, dass wir Kinder des Geistes sind und auch so leben können und dürfen und sollen, aber eben nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Der Geist selbst verwendet sich in unaussprechlichem Seufzen. Okay, dann im Galaterbrief, komme ich zu Galater, warnt Paulus die Gemeinde vehement, wovor? Wieder unter das Gesetz zurückzufallen. Warum? Genau, weil sie zurückfallen in die Knechtschaft des Gesetzes. Ja. Das bedeutet Verlust der Gnade, Verlust der Freiheit im Geist, Abfall vom, im Prinzip auch Abfall vom Glaube. Ja. Sie glauben nicht, dass Gott sie tragen kann, dass sie alles haben im Glaube, dass Christus alles für sie ist. Abfall vom Glaube. Ja. Rückkehr in die Knechtschaft des Gesetzes mit dem Ergebnis Verlust der Gerechtigkeit und des Heils. Ganz vehement warnt er sie davor. Bleibt am Glaube, bleibt im Geist, wandelt im Geist. Fallt nicht zurück unter den Buchstaben des Gesetzes. Versucht nicht Gerechtigkeit zu erwirken durch Befolgen vom alttestamentlichen Gebote, sondern Glaube, im Glaube ist unsere Gerechtigkeit. Und im Heiligen Geist sind wir frei und ist alles, der Geist ist alles für uns. Ja, er führt uns in die Wahrheit, er wirkt alles in uns, er ermutigt uns, ich habe es gehört, ermutigt uns, er gibt uns Kühnheit, er baut uns. Alles nur im Heiligen Geist. Und im Gesetz ist kein Heiliger Geist. Ist er nicht da? Der war nicht da und ist nicht da. Ja. Ja. Ja, vorne. Ja. Ja, wir haben ja schon auch Gesetze, natürlich. Ja. Klar, Äußerlichkeit, auch. Die Frau macht weiter. Komm, nimm das Ding. Ja?
Das Gesetz ist Leistung aus Werke und es entspricht alles aus Galater 5,19. Das sind die Werke des Fleisches. Sie bringen Unmoral, Götzendienst, Streit, Eifersucht, Trennung, noch viel mehr. Ich habe jetzt nur ein paar Anschriebe und das Ende ist der Tod.
Selbstgerechtigkeit. Das ist der Boden davon.
Das ist der Grund.
Der Grund, der Boden.
Grundlage.
Ja, und beim.
Und die Werke des Geistes sind Liebe, Güte, Treue, Keuschheit, Geduld. Das sind die Werke des Geistes im Gegensatz zu Stolz, Demut. Und das bringt Leben. Das bringt Leben und das bringt eben den Tod. Das sind die zwei verschiedenen.
Fleisch und Geist.
Ja, so. Erklärer, aber ja. Ich wollte es jetzt
Ja. Galater 5, 1 bis 6. Bin jetzt auch gleich fertig. Gerade noch zwei Sätze und drei. Galater 5, 1 bis 6. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Sieh, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Beschneidung ist der Weg zurück unter Gesetz. Gesetz hat Beschneidung verordnet. Genau. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das ganze Gesetz zu tun schuldig. Genau. Wo war ich? Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Wer aus Gesetz will gerechtfertigt werden, Gott wohlgefallen, Gottes Anerkennung findet, das heißt gerechtfertigt, der schafft's nicht. Ihr seid von Christus abgetrennt und ihr schafft's auch nicht. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Durch die Liebe wirksame Glaube. Genau, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, Liebe wieder. Die Liebe ist die treibende Kraft. Und die gibt der Heilige Geist, ist ausgegossen unser Herz durch die Liebe. Und dann zum Schluss eine letzte Warnung von Paulus, Jakobus 1,25, auch eine Gefahr, von der Paulus uns warnt, Jakobus uns warnt, nicht nur Paulus, sondern Jakobus 1,25. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, also wer diese Freiheit erkannt hat, wer wirklich im Geist lebt, Gott liebt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was heißt es? In anderen Worten, hier gibt er uns ein undrückbares Kriterium für Menschen, die die Freiheit in Christus wirklich erfasst haben. Sie werden vom Hörer zum Täter. Sie werden aktiv. Sie glauben nicht nur, mit anderen Worten, sondern sie tun. Haben wir am Anfang gehabt, oder? Gehorchen heißt glauben, ernst nehmen und tun. Genau. Und das, ja, genau. Und die das machen, das sind wirklich diejenigen, die, der wird in seinem Tun glückselig sein. Vollkommen. Die haben das vollkommene Gesetz erkannt, hineingeschaut und sind dabei geblieben. Ja. Wen aber der Geist Gottes treibt, so beschreibt es Paulus, leitet, führt, anstößt, was immer noch, andere Worte, das sind die Kinder Gottes. Amen.